Viele Gläubige sehnen sich nach einem Leben, das nicht nur vom Glauben redet, sondern Gottes Gegenwart konkret erfährt, in Kraft, Versorgung und innerem Frieden. Das fünfte Buch Mose zeigt, wie Gott sein Volk unmittelbar vor dem Einzug in das gute Land noch einmal eindringlich erinnert: Segen und Fluch hängen nicht an Umständen, sondern an der Beziehung zu ihm. Diese alte Geschichte entfaltet eine erstaunlich aktuelle Linie: Wer an Gottes Wort und an Christus festhält, erlebt, dass das Land der Gemeinschaft mit ihm wirklich tragfähig ist. Stark werden und Christus als das verheißene Land ergreifen. Die Schrift verbindet auf bemerkenswerte Weise das Hören auf Gottes Wort mit der Erfahrung seiner Kraft. In 5. Mose Kapitel 11 Vers 8 heißt es: So haltet das ganze Gebot, das ich dir heute befehle, damit ihr stark seid und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. Die Stärke des Volkes sollte nicht aus der Überlegenheit seiner Waffen oder Zahlen kommen, sondern aus einem inneren Festhalten an dem, was Gott gesprochen hatte. Wer Gottes Wort bewahrt, stellt sich unter seinen Zuspruch und unter seine Autorität. Er lebt nicht mehr aus spontanem Eindruck oder aus menschlicher Berechnung, sondern aus einer verlässlichen, von Gott gegebenen Wirklichkeit. So wurde das Gebot für Israel nicht zur Last, sondern zur Quelle von Ausdauer, Orientierung und Mut. Wenn die Kinder Israels das Gebot hielten, würden sie den Segen empfangen, stark zu sein und ins verheißene Land einzuziehen und es in Besitz zu nehmen. Wenn wir heute Christus bewahren und an ihm festhalten, werden auch wir gestärkt und ermutigt, weiterzugehen, um Christus in Besitz zu nehmen. In den Worten des Paulus heißt es: Doch noch mehr, ich sehe auch alle Dinge als Verlust an wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um seinetwillen habe ich den Verlust aller Dinge erlitten und sehe sie als Abfall an, damit ich Christus gewinne. Christus zu besitzen heißt, ihn zu gewinnen. Je mehr wir Gemeinschaft mit dem Herrn haben und ihn genießen, desto mehr werden wir gestärkt und ermutigt, weiterzustreben, ihn zu gewinnen. Für Glaubende heute ist das verheißene Land mehr als ein geografischer Raum. In Christus hat Gott uns den Ort geschenkt, an dem seine Zusagen sich erfüllen und seine Gegenwart zur Heimat wird. Paulus beschreibt seine eigene Bewegung in dieses Land, wenn er sagt: Doch noch mehr, ich sehe auch alle Dinge als Verlust an wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um seinetwillen habe ich den Verlust aller Dinge erlitten und sehe sie als Abfall an, damit ich Christus gewinne. Christliche Stärke zeigt sich hier als die Entschiedenheit eines Herzens, das Christus höher achtet als jede andere Sicherheit. Wo ein Mensch so lernt, Christus zu schätzen, wächst eine stille, aber tragfähige Kraft, die ihn befähigt, Versuchungen zu widerstehen, Entmutigung zu überwinden und Schritt für Schritt in dem zu leben, was Gott verheißen hat. In dieser Bewegung wird das Wort Gottes nicht nur gehört, sondern zu einer inneren Stütze, und Christus wird nicht nur bekannt, sondern tatsächlich in Besitz genommen. Darin liegt ein tiefer Trost: Unsere Berufung ist nicht, uns aus eigener Willenskraft zu behaupten, sondern in der Nähe Christi zu bleiben, bis seine Stärke unser Inneres prägt und unser Alltag mehr und mehr vom Reichtum seines Landes durchzogen wird. So haltet das ganze Gebot, das ich dir heute befehle, damit ihr stark seid und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. Doch noch mehr, ich sehe auch alle Dinge als Verlust an wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um seinetwillen habe ich den Verlust aller Dinge erlitten und sehe sie als Abfall an, damit ich Christus gewinne. Wo Gottes Wort nicht nur als Information, sondern als verlässliche Stimme aufgenommen wird, entsteht eine innere Standfestigkeit, die nicht von Launen, Erfolgen oder Stürmen abhängig ist. Wer sich von Christus neu zeigen lässt, wie kostbar er im Vergleich zu allem anderen ist, findet inmitten realer Schwachheit einen Ort der Kraft und entdeckt, dass das verheißene Land nicht nur vor ihm liegt, sondern in ihm schon jetzt geöffnet ist. Leben im guten Land, unter Gottes Augen und unter dem Regen des Geistes. Das Bild des guten Landes öffnet einen weiten Horizont für das Verständnis von Gottes Zuwendung. Über Israel heißt es: Ein Land, das von Milch und Honig überfließt, ein Land, auf das der Herr, dein Gott, Acht hat. Beständig sind die Augen des Herrn, deines Gottes, darauf vom Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres. Hier wird nicht nur von Fruchtbarkeit und Überfluss gesprochen, sondern von der ununterbrochenen Aufmerksamkeit Gottes. Das Land, in dem sein Volk leben soll, ist eingezeichnet in den Radius seiner fürsorglichen Blicke. So wird deutlich, Gott schenkt nicht nur eine Verheißung und zieht sich dann zurück, sondern bleibt als der wachende und suchende Gott bei dem Raum, in den er sein Volk stellt. Wenn die Kinder Israels bereit wären, die Worte des Mose zu halten, würden sich ihre Tage im verheißenen Land verlängern. Dieses verheißenes Land ist ein Land, das von Milch und Honig überfließt und um das sich Gott kümmert, seine Augen sind vom Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres darauf gerichtet. Für uns heute ist das verheißenes Land Christus, unsere Tage werden nicht auf Christus verlängert, sondern in Christus und mit Christus. 5. Mose Kapitel 11 Vers 12 heißt es, ein Land, auf das der Herr, dein Gott, Acht hat. Beständig sind die Augen des Herrn, deines Gottes, darauf vom Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres. Wörtlich bedeutet das hebräische Wort, das mit Acht hat übersetzt wird, sucht nach. Dieser Vers spricht nicht nur von Gottes Zuneigung, sondern von seiner Fürsorge. Dass die Augen Gottes auf uns gerichtet sind, bedeutet, dass wir der Gegenstand seiner Fürsorge sind. Für Glaubende spiegelt sich darin Christus selbst als das gute Land wider. In ihm hat Gott einen Ort eröffnet, an dem unser Leben Wurzeln schlagen und reifen kann. Die Beschreibung des Regens vertieft dieses Bild, dann gebe ich den Regen eures Landes zu seiner Zeit, den Frühregen und den Spätregen, damit du dein Getreide und deinen Most und dein Öl einsammelst. Der Regen verweist auf das Wirken des Geistes, der trocken gewordenes belebt, verbrauchte Kraft erneuert und verborgene Saat zur Entfaltung bringt. Wo das Herz sich jedoch innerlich von Gott löst und andere Götter wichtiger werden, wird diese erfahrbare Frische getrübt. Die Schrift spricht davon, dass der Himmel verschlossen und der Ertrag des Bodens gehemmt wird. Damit wird keine willkürliche Strafe beschrieben, sondern die ernsthafte Liebe Gottes, der sein Volk nicht in einer inneren Entfernung zu sich einrichten lässt. Das ermutigt zu einer nüchternen, zugleich getrosten Sicht, unser Leben ist von Augen umgeben, die nicht suchen, um zu überführen, sondern um aufzuheben, zu pflegen und durch den leisen Regen des Geistes immer neu fruchtbar zu machen. Wer so im Licht dieser Fürsorge lebt, beginnt das eigene Umfeld anders wahrzunehmen. Die Berge und Täler des Lebens, die Höhen der Erfolge und die Tiefen der Erschöpfung verlieren ihren zufälligen, bedrohlichen Charakter, sie legen sich in ein Land, auf das der Herr Acht hat. Der Geist Gottes kommt nicht nur in außergewöhnlichen Erfahrungen als Sturm, sondern gerade im regelmäßigen, unscheinbaren Regen seiner leisen Wirkungen, in der Wiedergewinnung eines versöhnten Herzens, in der stillen Freude am Wort, in einem Frieden, der äußere Umstände nicht leugnet und sie doch nicht zum letzten Maßstab macht. So darf ein Mensch, der sich innerlich Christus anvertraut, nach und nach entdecken, dass sein Leben von einem größeren Klima getragen wird als von dem, was er kontrollieren kann, vom Klima der Gegenwart Gottes, die Acht hat und nicht loslässt. Und damit ihr eure Tage verlängert in dem Land, von dem der Herr euren Vätern geschworen hat, ihnen und ihren Nachkommen zu geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ein Land, auf das der Herr, dein Gott, Acht hat. Beständig sind die Augen des Herrn, deines Gottes, darauf vom Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres. In der Erinnerung daran, dass Gottes Augen auf dem Land seiner Gegenwart ruhen, liegt eine leise, aber kräftige Entlastung. Unser geistliches Leben hängt nicht zuerst an unserer Konstanz, sondern an seinem treuen Blick und an dem Regen seines Geistes. Wer sich darunter stellt, findet im Wechsel der Zeiten eine verlässliche Quelle von Nahrung, Freude und frischem Öl und lernt, die Höhen und Tiefen des Weges als Teile eines Landes zu sehen, das Gott selbst sucht und trägt. Gottes Wort im Herzen und die Wahl zwischen Segen und Fluch. Im letzten Teil des Kapitels richtet sich der Blick auf das innere Gedächtnis des Volkes. Israel soll die Worte Gottes nicht nur hören, sondern sie auf Herz und Seele legen, an die Hand binden, zwischen den Augen tragen, den Kindern sagen und an Pfosten und Tore schreiben. Damit wird beschrieben, wie das Wort Gottes die ganze Existenz durchdringen soll, das Denken, das Handeln, das familiäre Gespräch und den Alltag am Haus und in der öffentlichen Sphäre. Gottes Rede will nicht punktuell, sondern dauerhaft gegenwärtig sein, wie eine leise, aber prägende Melodie, die alle Lebensbereiche durchzieht. Wo das Wort so im Herzen verankert ist, wächst nach und nach eine innere Empfindsamkeit für Gott, ein feiner Sinn für seine Wege, der mehr ist als ein äußerer Gehorsam. Die Kinder Israels sollten die Worte Moses auf Herz und Seele legen, sie als Zeichen an die Hand binden, sie als Stirnbänder zwischen den Augen tragen, sie ihren Kindern lehren und von ihnen sprechen, wenn sie zu Hause saßen, unterwegs waren, sich niederlegten oder aufstanden, und sie an die Türpfosten ihres Hauses und an die Tore schreiben. Wir heute sollten Christus auf Herz und Seele legen. Wir sollten Christus als Zeichen an die Hand binden, das heißt, ihn an alles knüpfen, was zu uns gehört und was uns ausdrückt. Wir sollten Christus auch als Stirnband zwischen den Augen tragen und ihn anderen lehren, indem wir überall, wo wir sind, von Christus sprechen. Das bedeutet, wir sollten uns jederzeit und überall mit Christus beschäftigen. Dieser innere Charakter des Gehorsams wird sichtbar, wenn Mose das Volk mit der Alternative von Segen und Fluch konfrontiert. Siehe, ich lege euch heute Segen und Fluch vor, den Segen, wenn ihr den Geboten des Herrn, eures Gottes, gehorcht, die ich euch heute gebiete, und den Fluch, wenn ihr den Geboten des Herrn, eures Gottes, nicht gehorcht und von dem Weg, den ich euch heute gebiete, abweicht, um anderen Göttern nachzulaufen, die ihr nicht kennt. Segen ist hier nicht bloß äußeres Gelingen, sondern das Leben auf einem Weg, auf dem Gott mitgeht. Fluch ist nicht nur Unglück, sondern der Weg, auf dem ein Mensch sich innerlich von Gott löst und anderen Herren Raum gibt. Die beiden Berge Gerizim und Ebal, die später für die feierliche Ausrufung von Segen und Fluch vorgesehen werden, stehen als bleibende Erinnerung in der Landschaft. Die Entscheidung, welches Wort Herz und Blick prägt, ist nicht neutral. Im Licht des neuen Bundes bündelt sich diese Alternative in der Haltung zu Christus. Er ist das lebendige Wort, in dem sich Gottes Wille, seine Gnade und seine Weisung begegnen. Wo ein Herz sich an ihn hängt und seine Worte bewahrt, liegt bereits ein Stück Berg Gerizim im Inneren, eine Erfahrung von Gegenwart, Sinn und tragfähigem Frieden. Wo hingegen andere Götter, seien es Erfolg, Anerkennung, Kontrolle oder ein verborgenes Bild vom eigenen Ich, still den ersten Platz einnehmen, stellt sich etwas von der Trockenheit des Berg Ebal ein, selbst wenn äußerlich vieles gelingt. Gerade deshalb ist die Wiederholung des Gesetzes an dieser Stelle weniger Drohung als Einladung, Gottes Wort will neu in das Gedächtnis des Herzens aufgenommen werden, damit die Unterscheidung zwischen Segen und Fluch nicht als abstrakte Lehre bleibt, sondern im Blick auf Christus zu einer tiefen, befreienden Klarheit führt. In dieser Perspektive erhält der Alltag eine stille Würde. Das Gespräch am Tisch, die Worte, die Türen und Bildschirme prägen, die inneren Sätze, mit denen ein Mensch sich auslegt. All dies wird zu einem Ort, an dem sich entscheidet, welches Wort über ihm steht. Wer lernt, Gottes Rede über sein Leben höher zu achten als die lauten Stimmen der Umgebung, findet gerade mitten in ungelösten Spannungen einen Raum, in dem Segen erfahrbar wird, als Nähe Gottes, als bewahrte Hoffnung, als Kraft, den nächsten Schritt im Licht Christi zu gehen. So wirkt die Wahl zwischen Segen und Fluch nicht als ständige Bedrohung, sondern als ernsthafte, zugleich tröstliche Erinnerung daran, dass Gott sein Volk in die Weite seines Segens rufen will, dorthin, wo sein Wort das Herz formt und Christus selbst zum inneren Maßstab und zur Freude des Lebens wird. Und ihr sollt diese meine Worte auf euer Herz und auf eure Seele legen und sie als Zeichen auf eure Hand binden, und sie sollen als Merkzeichen zwischen euren Augen sein. Siehe, ich lege euch heute Segen und Fluch vor, den Segen, wenn ihr den Geboten des Herrn, eures Gottes, gehorcht, die ich euch heute gebiete, und den Fluch, wenn ihr den Geboten des Herrn, eures Gottes, nicht gehorcht und von dem Weg, den ich euch heute gebiete, abweicht, um anderen Göttern nachzulaufen, die ihr nicht kennt. Wo das Wort Gottes das Gedächtnis des Herzens prägt und Christus selbst zur stillen Mitte der Gedanken, Entscheidungen und Gespräche wird, verliert die Alternative von Segen und Fluch ihren abstrakten Charakter. Dann zeigt sich im Konkreten, wie Gottes Segen inmitten ganz normaler Tage aufleuchtet, als getragene Schuld, als verwandelte Angst, als neuer Mut, in der Gegenwart Gottes zu bleiben. In dieser Erfahrung wird das wiederholte Wort Gottes zur beständigen Einladung, sich immer wieder unter die Stimme zu stellen, in der der Segen schon zugesprochen ist. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.